Also der erste Brandanschlag war im Mai 2011.
Das Glas ist also am Gitter kaputt gegangen.
Wir haben auf dem Anrufbeantworter zwei Morddrohungen gehabt.
Ich hätte mal früher vergast.
Die Angst, die man dann in sich hat, verschwindet nicht.
Und der zweite am 9. November 2011.
Wir sind überall, nicht nur im Bett.
Wer hat Burak erschossen? Eine Podcast-Serie von Radio 1 und Kulturradio vom RBB. Die Recherche eines Mordfalls in 9 Folgen. In den vergangenen 2 Folgen haben wir gehört, welche Anhaltspunkte für ein rechtsextremes Tatmotiv sprechen könnten. Bei mir ist wie immer der, der diese Serie recherchiert und erzählt, Philipp Meinhold. Philipp, wie stichhaltig findest du die Hinweise auf einen rechtsextremen Tathintergrund?
Naja, ich sag mal, wenn man auf der Suche nach Halt ist, in diesem Fall nahezu ohne Spuren, dann ist das natürlich erstmal sehr überzeugend. Es ist eine einleuchtende Erklärung in einem ansonsten absolut unerklärlichen Fall. Zumal ein fremdenfeindlicher Hintergrund ja auch im Fall des erschossenen Briten Luke H. eine Rolle spielen könnte. Zeugen haben mir gegenüber ja gesagt, dass der Tatverdächtige in diesem Fall verschiedene Nazi-Devotionalien zu Hause gehabt hat. Und er taucht bereits in den Akten zu Burak auf. Deswegen ist die spannende Frage natürlich, wie die Polizei in Bezug auf einen möglichen rechtsextremen Hintergrund ermittelt hat. Und dafür will ich nochmal auf die Pressekonferenz zurückkommen, die der Rechtsanwalt von Buraks Familie, Mehmet Daimergüler, am Rand des NSU-Prozesses in München gegeben hat.
Also wenn wir sagen, wir haben aus dem NSU gelernt, dann muss das doch irgendeine Substanz und irgendeine Konsequenz in der Ermittlungsarbeit haben.
Auf dieser Pressekonferenz weist Daimergüler nicht nur auf die Ähnlichkeiten des Mordes an Burak zum NSU hin, er kritisiert auch die Ermittlungen der Polizei.
Wir müssen ganz, ganz deutlich sagen, ich habe das Gefühl, dass nach der Aktenlage so in Richtung Rechtsradikalismus pro forma ermittelt wurde. Also man hat eine Liste erstellt von Nazis, die in der Gegend wohnen und einen Waffenschein haben und ungefähr in dieses Muster passen, die Personenbeschreibung. Und das reicht aber nicht.
Daimergüler betont, dass das kein persönlicher Vorwurf ist. Also vor allem den Leiter der Mordkommission habe er als engagiert und empathisch erlebt. Das ist ein Eindruck, den ich nach 3 langen Gesprächen und diversen Telefonaten mit dem Kommissar teile. Es ärgert ihn persönlich, dass er diesen Fall noch nicht klären konnte. Und auch ein skandalöses Verhalten wie beim NSU, wo die Opfer teilweise hart befragt und sogar selbst verdächtig wurden, hat es hier nicht gegeben.
Aber ich habe auch den Eindruck, dass hier noch zu stark aus dem Handbuch ermittelt wird. So haben wir es gelernt an der Polizeiakademie, so machen wir es. Ja? Nach der Zwiebeltheorie. Man guckt sich erst den ganz, ganz engen Umkreis des Opfers an, dann eine weitere Schicht, ein bisschen entfernte Bekannte und so weiter und so fort. Aber wenn man nach diesem System vorgeht, tauchen Mordmuster wie nach dem NSU gar nicht auf dem Radar auf, weil es hier keinerlei Verbindung gibt zwischen Opfer und Täter.
Fragt sich also, wie hat die Polizei konkret in Richtung eines rechten Tathintergrunds ermittelt? Welchen Spuren ist sie nachgegangen? Wen hat sie befragt? Ich glaube, dass das nach den Erfahrungen des NSU tatsächlich die wichtigsten Fragen sind, die man in diesem Fall stellen muss. Da ich selbst die Akten nicht einsehen darf, frage ich zunächst Mehmet Daimergüler, der als Anwalt der Familie Akteneinsicht hat.
Wissen Sie, ob auch konkret jetzt, wenn man gesagt hat, wir schauen uns die lokale Neonazi-Szene an, ob da auch Menschen vorgeladen wurden oder befragt worden sind?
Das ist mir nicht bekannt. Es wäre mir natürlich sehr wünschenswert, wenn man diesen Leuten stärker auf den Zahn fühlen würde. Ja. Aber dass das geschehen ist, kann ich so aus den Akten nicht entnehmen.
Es gab andere Anhaltspunkte, wie zum Beispiel das Datum der Tat, nämlich der 20. Todestag eines Rechtsextremen, der von türkischstämmigen Antifas erstochen wurde. Wissen Sie, ob in Bezug auf dieses Datum irgendwas untersucht wurde?
Wir haben danach gefragt, ob es Untersuchungsbezüge zu Jahrestagungen gab, beziehungsweise es gab eine Antifa-Veranstaltung am Abend vorher in der Nähe. Da wurde uns bislang nur gesagt, ja, das wurde überprüft, da gibt es keine Anhaltspunkte. Wie da überprüft wurde, was da getan wurde, was konkret das bedeutet, wissen wir nicht.
Auch die Grünen-Politikerin Shanan Bayram wollte wissen, wie die Polizei ermittelt hat. Im Frühjahr 2013, ein Jahr nach der Tat, stellt sie eine detaillierte Anfrage an den Senat. Hier ein paar ihrer Fragen und die Antworten des Innensenators darauf. Frage: Wenn es keine Beziehung zwischen Mörder und Opfer gibt, welche Motive werden dann als Tatmotiv in Erwägung gezogen? Antwort: Bei den Ermittlungen wurden diverse Tatmotive in Erwägung gezogen. Frage: Wird ein Zusammenhang mit dem Reichsbürgerspektrum in Erwägung gezogen? Antwort: Es existiert kein polizeilich definierter Begriff eines Reichsbürgerspektrums. Frage: Ist dem Senat bekannt, dass es in der Umgebung des Tatorts regelmäßig zu rechtsextremen Aktivitäten kommt? Antwort: In der engeren Tatortumgebung liegt keine Häufung rechtsextremistischer Aktivitäten vor. Als ich die Antworten von Innensenator Henkel auf die Fragen sehe, bin ich einigermaßen perplex. Natürlich weiß man nicht, was die Polizei als Umkreis eines Tatorts bezeichnet. Aber nicht nur, dass die Gegend eine Hochburg von NPD-Wählern ist, der Tatort liegt geradezu im Zentrum von Anschlagszielen der vergangenen Jahre. Fußläufig zwischen Hufeisensiedlung Anton-Schmaus-Haus und Blumenviertel, wo es überall aktenkundige rechte Angriffe gab. Verharmlost der Innensenator hier absichtlich? Oder hat er die Angriffe gar nicht auf dem Schirm? Und auch seine Antwort zur Reichsbürgerszene ist überraschend, denn immerhin hat der Verfassungsschutz, der ebenfalls dem Innensenator untersteht, den Reichsbürgern in seinem Jahresbericht einen ganzen Abschnitt gewidmet. Auch beim LKA liegen Anzeigen gegen Reichsbürger vor. Reichsbürger halten kurz gesagt die Bundesrepublik Deutschland für juristisch nicht existent und behaupten, dass das Deutsche Reich weiter besteht. Ich werde auf diese Szene in einer späteren Folge nochmal zurückkommen. Helga Seib, die für die Opferberatungsstelle Reach Out Buraks Familie betreut, ist von den Antworten des Innensenators jedenfalls entsetzt.
Ich weiß nicht, wer diese kleine Anfrage beantwortet hat, aber es muss jemand sein, der entweder zynisch ist oder es muss jemand sein, der nicht begriffen hat, worum es geht. Und ich kann mir im Grunde genommen fast nicht vorstellen, dass es einen Link gibt zwischen den Antworten auf die kleine Anfrage und den tatsächlichen Ermittlern. Das wünsche ich mir eigentlich fast, dass es diesen Link nicht gibt, weil die sind zum Teil richtig frech.
Ich frage den ermittelnden Kommissar, wer diese Fragen beantwortet hat. Er sagt, die zuständigen Fachdienststellen, also der polizeiliche Staatsschutz und die Mordkommission, je nachdem, wer zuständig war. Mein Eindruck nach dem Lesen der insgesamt 26 Einzelfragen: Entweder die Abgeordneten sollen hier bewusst an der Nase herumgeführt werden oder die Polizei weiß es tatsächlich nicht besser. Beides wäre ein Skandal. Denn immerhin geht es hier um Fragen einer Familie, die ihren Sohn verloren hat und die nach Antworten sucht. Ein letztes Beispiel. Frage: Auf den Tag genau vor 20 Jahren kam der rechtsextreme Aktivist K. in Neukölln ums Leben. Rechtsextreme stilisierten seine Person nach seinem Tod zum Märtyrer. Ist der Polizei bekannt, dass in verschiedenen Internetforen und rechtsextremen Zeitungen zur Rache für K. aufgerufen wurde? Wenn ja, in welchen? Die Antwort: Im Zuge der Sichtung von einschlägigen Internetseiten hat die Polizei Berlin festgestellt, dass sich auf der Homepage der Gruppe Neue Ordnung ein indirekter Aufruf zur Rache am K.-Mörder befindet. Eine Veröffentlichung dieses oder ähnlicher Aufrufe auf weiteren Internetseiten wurde nicht bekannt, kann allerdings nicht ausgeschlossen werden. Ich selbst finde mit einem halben Tag Googlen etliche weitere rechtsextreme Gruppen und Zeitungen, die ähnliche Aufrufe veröffentlicht haben. Glaubt man den Aussagen von Innensenator Henkel, hat die Polizei diese nicht mal gesehen. Das Fazit der grünen Abgeordneten Canan Bayram, die die Fragen gestellt hat:
Das hat dann dazu geführt, dass bei uns der Eindruck entstanden ist, dass die Motivation der Polizei, diesen Fall aufzuklären, niedriger ist, als wir uns das wünschen würden. Und dieser Eindruck besteht leider bis heute fort.
Da ich die Antworten des Innensenators für eine absichtliche Irreführung halte, wende ich mich an den zuständigen Staatsanwalt Dieter Horstmann, der die Ermittlungen offiziell leitet. Ich will immer noch wissen, wie in Bezug auf einen rechtsextremen Hintergrund ermittelt wurde. Horstmann ist ein in spektakulären Fällen erfahrener Staatsanwalt, der bereits den aufsehenerregenden Mord an einer Berliner Pferdewirtin und eine tödliche Hetzjagd am U-Bahnhof Kaiserdamm zur Anklage gebracht hat. Aber über den Mord an Burak Bektas will er nicht mit mir reden. Ein Interview lehnt er ab. Ich muss mich mit dem Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, begnügen.
Zum Stand der Ermittlungen kann ich mich relativ kurz fassen. Wir haben alles getan, um die Tat aufzuklären und tun das auch weiterhin. Aber es ist uns bislang nicht gelungen, einen Täter zu ermitteln und zur Rechenschaft zu ziehen.
Können Sie denn was dazu sagen, wie in Richtung eines rechten Tathintergrundes, eines rassistischen Motivs ermittelt wurde?
Nein, da kann ich Ihnen Einzelheiten nicht zu sagen, da wird alles abgeklopft. Aber Sie müssen natürlich erstmal Anknüpfungspunkte haben. Wenn Sie die nicht haben, dann wird es schwierig. Und wir haben alles sehr sorgfältig geprüft, jeden Stein umgedreht, aber wir haben einfach bislang zumindest diese Anknüpfungspunkte nicht gefunden. Und das macht die Sache so schwierig.
Steine umdrehen, Spuren sichern. Es ist das, was Rechtsanwalt Daimar Güler als Ermittlung aus dem Lehrbuch bezeichnet. Klassische Tatortarbeit. Ich verstehe, dass die Polizei nicht alles offenlegen kann, was sie tut, aber wenigstens ein Gefühl würde ich dafür bekommen wollen. Wie sieht die Zusammenarbeit mit Staats- und Verfassungsschutz aus? Hat es so etwas wie Ermittlungsdruck in der rechten Szene gegeben? Was bedeutet es, wenn die Polizei sagt, sie habe eine Spur überprüft? Ich treffe mich mit Kriminalhauptkommissar Alexander Hübner, um von ihm mehr über die Polizeiarbeit, vor allem in Bezug auf einen rechten Tathintergrund, zu erfahren. Fest steht, dass die ermittelnde Mordkommission auch im Austausch mit anderen Dienststellen steht. Der Verfassungsschutz wurde einbezogen, die verwendete Munition ins zentrale Schusswaffenregister des BKA eingestellt. Das Tatverhalten über die Datenbank Weigl ist deutschlandweit mit anderen Mordfällen abgeglichen.
Wir standen und stehen seit dem Tattag mit LKA 5, mit dem polizeilichen Staatsschutz, in Verbindung, die Fachdienststelle für solche Menschen, für solche Motivationen sind. Und lassen Sie mich so formulieren, der Kontakt und die Zusammenarbeit hat nicht dazu geführt, dass wir jemanden als Tatverdächtigen ermitteln konnten.
Können Sie ein bisschen genauer erzählen, wie diese Zusammenarbeit mit dem Staatsschutz aussieht?
Nö. Letztlich wird das eine Floskel. Ich werde es im Detail nicht sagen, aber wir stehen im Kontakt. Wir besprechen uns, wir sprechen miteinander abhängig vom Aufkommen bestimmter Situationen, Sachverhalte oder Personen und bewerten dann gemeinsam.
Es soll in der Akte eine Liste mit Namen von Rechtsextremisten aus der Region geben. Das wäre dann so etwas, was vom Staatsschutz kommt.
Mhm. Ja.
Es ist die Liste, die Rechtsanwalt Daimar Güler auf der Pressekonferenz erwähnt hat. Ich spreche mit einem Insider, der diese Liste gesehen hat. Er sagt, sie scheine ihm recht willkürlich zusammengestellt. Eine der genannten Personen sei inzwischen verstorben. Eine andere sitze in Hamburg in der Psychiatrie. Dafür würden wichtige Protagonisten der Rudor-Szene fehlen. Wie ein Alibi wirke diese Liste auf ihn, um zu zeigen, dass man auch nach rechts ermittle. Überprüfen kann ich das nicht.
Wurden denn da auch mit Tatverdächtigen persönliche Gespräche geführt?
Wir suchen die Menschen auf die konkrete, belastbare, wichtige Hinweise eingehen und überprüfen die persönlich. So sind wir mit allen Menschen verfahren, die uns im Zuge der Ermittlungen eben präsent wurden. Komischer Satz jetzt, aber...
Aber das heißt, es muss irgendeinen konkreten Anhaltspunkt geben, um jemand verdächtig zu machen. Also zu sagen, der ist ein Rechter, der da in der Gegend wohnt, reicht nicht unbedingt.
Ein Rechter, der in der Gegend wohnt, ist zumindest Anlass, den sich genauer anzugucken, im Sinne von, da gibt es verschiedene Stufen, die ich aber so im Detail gar nicht erklären möchte. Aber natürlich kommt es auf die Qualität des Hinweises an, wie wir darauf reagieren.
Ich habe den Eindruck, je mehr ich nach einem rechten Tatmotiv frage, desto weniger auskunftsfreudig wird der Kommissar. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er das Thema vom Tisch haben will oder ob er das Gefühl hat, dass ich den Ermittlungen misstraue. Ich bin überrascht, weil er anfänglich so zugänglich war. Um trotzdem weiterfragen zu können, nenne ich die Fragen zum Rechtsextremismus selbstironisch meine Agenda.
Aber um mit der Agenda weiterzumachen, es gab nach dem NSU eine Liste mit 745 unaufgeklärten Mordfällen, die möglicherweise einen rechten Hintergrund haben könnten. Werden Fälle abgeglichen auf Tathergang oder Nachtatverhalten in Bezug auf diese Fälle?
Bei den Ermittlungen im Fall Burak Bektaş haben wir natürlich auch auf Bundesebene mit Dienststellen gesprochen. Wir haben auch mit diesen Dienststellen dort überlegt und versucht und geguckt, was können die beitragen? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten? Natürlich machen wir das und haben das gemacht, aber es hat leider nicht dazu geführt, dass wir eine bestimmte Richtung, eine bestimmte Ermittlung, einen bestimmten Hinweis erhalten haben.
Etwas, was die Polizeiarbeit in Frage stellt, ist die mögliche Verbindung zum Fall des erschossenen Briten Luke H. Ich habe darüber bereits in einer der vergangenen Folgen berichtet. Das Verstörende? Der Verdächtige in diesem neuen Fall taucht bereits in den Akten zu Burak auf. Im Dezember 2013 weist der Betreiber eines Neuköllner Pornokinos die Polizei auf einen seiner Gäste hin, da er vermutet, dass dieser etwas mit dem Mord an Burak zu tun haben könnte. Der Mann namens Rolf Z. besitze eine scharfe Waffe. Außerdem habe er in der Nähe des Tatorts einen Bruder, mit dem er Schießübungen mache.
Die Polizei hat damals ein Vermerk erstellt, also ein polizeiinternen Vermerk. Da hieß es, dass sich eben dieser Pornokino-Betreiber gemeldet habe und dass man mal nachgeschaut hätte, er hätte schon 2006 eine Hausdurchsuchung erlebt, wo eben Munition gefunden wurde. Das war's.
Okay, aber das heißt, mehr als diese Notiz ist den Akten nicht zu entnehmen.
Alles, was wir wissen, ist dieser Vermerk. Es gibt kein Vorher und es gibt kein Nachher.
Warum hat die Polizei damals nicht mit dem Verdächtigen gesprochen? Warum hat sie sein Umfeld nicht näher untersucht? Und auch wenn diese beiden Fälle nicht zusammenhängen, wäre Luke H. vielleicht noch am Leben, wenn man dem Hinweis damals intensiver nachgegangen wäre?
Na, wir haben damals das gemacht, was uns möglich war, was uns sinnvoll erschien. Wir haben jetzt eine andere Ausgangslage. Wir haben jetzt auch andere Sachen zu überprüfen, die damals so nicht vorlagen. Insofern sehe ich da kein Versäumnis, sondern einfach jetzt nochmal neue Ansatzpunkte, denen wir nachgehen, um dann, wenn das abgearbeitet ist, zu einer Aussage zu kommen.
Zur Begründung hieß es damals in den Akten, ein Bezug des Verdächtigen zu Neukölln sei nicht erkennbar. Auch ein Bruder konnte nicht ermittelt werden. Ich spreche mit jemandem, der Rolf Z. sehr gut kennt. Der sagt, Rolf Z. wohnte bereits seit 1975 in der Neuköllner Ringbahnstraße. Außerdem habe er drei Brüder gehabt, von denen der letzte 2007 gestorben sei. Angaben, die die Aussagen des Pornokinobesitzers stützen und den Recherchen der Polizei widersprechen.
Es kann sein, dass man bei dem Mann nichts gefunden hätte. Aber was mich zutiefst beunruhigt, ist ein ganz, ganz banaler Umstand, wenn man bei dem nicht so genau hingeschaut hat. Was sind denn eigentlich dann die anderen Berichte über die anderen Spuren wert? Ja, in den Akten wimmelt es ja von Aktivitäten der Polizei. Wir haben das gemacht, wir haben jenes gemacht, wir haben den besprochen, wir haben den untersucht. Haben wir es hier mit einer Masse von Aktivitäten zu tun, die vielleicht beeindruckend sind, ob ihrer Zahl? Aber wie ernsthaft hat man diese Spuren untersucht?
Diese, ich nenne es jetzt mal, Vorwürfe an die Behörden, die eben von der Initiative oder auch aus anderen Kreisen kommen, ärgert Sie das persönlich?
Wenn die Familie enttäuscht ist, wenn die Familie es nicht verstehen kann, warum wir als Polizei, als Gesamtheit immer noch nicht wissen, wer ihren Sohn umgebracht hat, dann kann ich das sehr gut verstehen. Das ist für mich regelmäßig Anlass, nochmal nachzudenken, nochmal zu überprüfen, nochmal nachzulesen. Gibt es noch irgendwas, was wir tun können? Ergibt sich irgendwie was Neues? Haben wir vielleicht etwas übersehen? Und ich kann für mich sagen, dass wir hier das gemacht haben, was zu tun war. Deswegen kann ich damit leben und muss ich ja damit leben, dass die Familie da aber trotzdem das möglicherweise anders sieht.
Es bleibt dabei. Die Polizei sagt, sie hat sich alles angesehen. Der Anwalt und die Initiative zur Aufklärung des Mordes kritisieren, dass die Polizei nicht genug in Richtung eines rechtsextremistischen Hintergrundes ermittelt. Was genau gemacht wurde, kann ich nicht nachvollziehen. Egal, wo ich nachfrage, an diesem Punkt geht es für mich nicht weiter. Aber ich erinnere mich an einen alten Bekannten, von dem ich weiß, dass er beim polizeilichen Staatsschutz arbeitet. Ich treffe mich mit ihm in seiner Mittagspause. Es ist kein offizielles Gespräch, das wir führen, deswegen nehme ich es auch nicht auf. Mein Bekannter sagt, im Grunde sei es mit der Zusammenarbeit zwischen Mordkommission und Staatsschutz wie überall im Arbeitsleben. Es hänge von den handelnden Personen ab. Wenn die Chemie zwischen ihnen stimme, funktioniere es gut. Wenn einer die Zusammenarbeit als Einmischung betrachte oder glaube, alles besser zu wissen, wäre das schwieriger. Mein Bekannter hat mit den Ermittlungen zum Mord an Burak Bektaş nichts zu tun, aber er kennt den Fall. Er sagt, natürlich könne man sagen, Modus operandi und Opfer würden für eine rechte Tat sprechen. Es gebe aber eben keine Beweise. Die Forderung, bundesweit und gezielt auf einen rechtsextremen Hintergrund zu ermitteln, hält er für nachvollziehbar. Aber wie, fragt er, solle man das ohne konkrete Anhaltspunkte machen? Ohne Täterbeschreibung, DNA-Spuren, Bekennerschreiben? Man könne ja schlecht beim Verfassungsschutz anrufen und fragen, habt ihr den passenden Nazi?
Philipp, das klingt ein bisschen so, als könntest du dich nicht entscheiden. Hat die Polizei nun genug in Richtung eines rechtsextremen Hintergrundes ermittelt oder hat sie nicht?
Ja, das klingt nicht nur so, sondern das ist auch so. Ich bin während meiner Recherchen hin und her gerissen. Mal habe ich wie Rechtsanwalt Daimar Güler den Eindruck, dass die Polizei nicht genug in Richtung Rechtsextremismus macht. Dann wieder halte ich es mit meinem alten Bekannten und frage mich, was die Polizei machen soll, ja? Also was, wenn Verfassungsschutz und polizeilicher Staatsschutz einfach keine Erkenntnisse haben? Wen sollen sie wie überprüfen? Allein im Wahlbezirk der Tatortumgebung haben ja rund 1400 Menschen rechtsextreme Parteien gewählt. Rechtsanwalt Daimar Güler aber fordert, dass man als Lehrer aus dem NSU bundes- und europaweit ermitteln muss. Wie viele Vernehmungen sind denn angemessen? 20, 100, 5000? Und die Frage ist ja auch, ob man dabei auf jemanden wie Rolf Z. stoßen würde, den mutmaßlichen Täter im Fall von Luca. Zeugen haben mir gegenüber ja gesagt, dass er diverse Nazi-Devotionalien zu Hause hatte. Fahnen, Poster, Hitlerbilder. Aber er ist aus der Nazi-Szene nicht bekannt, also offenbar kein organisierter Nazi. Wie findet man so jemanden? Wobei man in diesem speziellen Fall natürlich auch sagen muss, auf ihn gab es einen Hinweis im Fall von Burak, also zumindest diesem Hinweis hätte man intensiver nachgehen können.
Na, du wirst dich ja mit Rolf Z. noch weiter beschäftigen. Als Verdächtiger im Fall von Luke H. sitzt er nach wie vor in Untersuchungshaft, verweigert aber die Aussage. In der nächsten Folge geht es aber erstmal um was anderes.
Genau, denn inzwischen ist etwas passiert, womit ich eigentlich gar nicht mehr gerechnet habe. Ich habe ja ganz am Anfang dieser Serie erzählt, dass ich mit Buraks Ex-Freundin Necki sprechen wollte, was damals leider nicht geklappt hat. Mit ihr hat Burak ja noch kurz vor seinem Tod telefoniert. Jetzt habe ich doch noch mit Necki sprechen können und worum es in ihrem letzten Telefonat mit Burak ging und was sie zu dem Mord zu sagen hat, das hören wir in der kommenden Folge.
Wer hat Burak erschossen? Eine Podcast-Serie von Radio 1 und Kulturradio vom RBB. Die Recherche eines Mordfalls in 9 Folgen von Philipp Meinhold. Als nächste Folge 7. Ton Martin Selig, Bettina Mikula und Katrin Witt. Musik Ilja Czoric. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Jens Jarisch. Produktion Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015.